Ja, ich grüße euch auch sehr herzlich, persönlich und von unserer kleinen Gemeinde, die ist ja so die Hälfte etwa von dem, was ihr so habt, aus Hunsheim. Wenn ihr da euren Pastor auch noch mal gucken wollt, dann könnt ihr das ja die kommende Woche auch tun, YouTube anschalten, EFG Hunsheim, dann seht ihr ihn dann auch, könnt dann noch mal eine Predigt von ihm dann auch hören, falls euch das nicht reicht, was ich euch heute hier sage. Ja, persönlich verbindet mich mehr mit euch, als ihr denkt, wahrscheinlich mehr, als euch mit Hunsheim verbindet. Marco hat das vorhin erzählt, dass ich schon Mitte der 90er Jahre mal hier war und dann auch in der alten Kapelle gepredigt habe. Da war ich noch am Niederrhein und ich denke, das war auch irgendwie so ein Reisedienst, den wir da zusammen hatten. Und jetzt habt ihr dieses wunderschöne, tolle Gemeindehaus. Und das ist toll, ne? Cool und krass und so viele Möglichkeiten habt ihr damit bekommen. Also Gott segne euch da weiterhin in eurer Gemeindearbeit. Aber ich habe noch zwei andere Verbindungen zu Mülheim. Bitte? Ja, ja, die Familie Klingbeil, das sind nämlich meine Verwandten. Und die Familie Ulmer ist ja auch noch da, meine Tante Martha, ich glaube, die lebt auch noch, ist über 90. Ja, also da gibt es auch noch Verbindung. Und deswegen habe ich mich eigentlich damals von Hunsheim gemeldet. Ich wollte gerne nach Mülheim und dann anschließend meine Verwandten besuchen, aber das geht leider heute nicht. Aber sie lassen auf jeden Fall grüßen, denn ich habe meine Tante, meine liebe Tante Gitti, die an mich immer noch denkt, jedes Jahr, und mir gratuliert zum Geburtstag oder Weihnachten schreibt. Die lässt euch ganz herzlich grüßen im Auftrag der Familie. Ja? Und dritte Verbindung gibt's auch noch, denn euren Pastor kenne ich schon sehr lange, der Helmut. Den kenne ich nämlich aus meiner ersten Dienstzeit in Oberbayern. Da war ich so Richtung Passau und habe da in einer Neuland-Missionsgemeinde gearbeitet. Und Helmut war in Geretsried. Und da haben wir uns als Pastorenkollegen kennengelernt und jede 6 Wochen dann auch getroffen und als Pastorenkreis. Und daher kenne ich Helmut, wir haben später auf jeder Konferenz der Heimatmission uns getroffen und er ist mir ein lieber, wertvoller Kollege dadurch geworden. Also, es gibt so einige Verbindungen, aber das ist bei Baptisten sowieso so, die kennen sich ja überall, ne? Erkennen die sich wieder. Gut, also heute, gut, das ist Sachsen-Anhalt. Ne? Ich habe auch 13 Jahre im Osten mal gelebt und gearbeitet, war nicht die schlechteste Zeit. Aber daher kommt vielleicht noch dieses Jud. Und dat und wat, das kommt aus dem Oberbergischen oder aus dem Bergischen. Ne? Wenn mir das mal durchrutscht, dann merkt ihr, ich bin auch ein Einheimischer. Mein Thema heute ist der November Blues. Der November Blues. Ja. Also ich muss gestehen, ich wusste erst gar nicht, was ist das denn? Aber als ich aus dem Fenster schaute, so hier, ihr habt ja viel Fenster, da wurde mir das sofort klar. Regen den ganzen Tag, fette Wolken am Himmel. Es wird eigentlich gar nicht richtig hell, so zwischen 0 und 8 Grad. Kahle Bäume, trübe Stimmung, wer sollte da nicht den typischen Oberbergischen und Bergischen und Ruhrgebiets November Blues kriegen. November Blues, das bedeutet stimmungstief. Komisch. Es gibt sicher keinen Mai Blues und keinen Juli Blues, denn da ist es in der Regel sonnig und warm. Es gibt auch keinen Dezember Blues, denn da wartet Weihnachten auf uns und Glühwein und Lebkuchen. Ja, hier das Schöne, was dann jetzt bald kommt, ne? Das versüßt uns da diese Zeit und vertreibt alle trübe Stimmung. Es gibt noch nicht mal einen Februar Blues, weil der wäre schon der weitere Kandidat auf meiner Liste, weil dann die meisten die Nase voll vom Winter haben. Aber der Februar sagt, bald ist es geschafft, nicht mehr lange, es dauert nicht mehr lange. Aber der November sagt, jetzt geht's los. Und ich sage, I've got the blues. Ich bin traurig, ich bin niedergeschlagen, ich bin so richtig deprimiert. Denn das ist die Grundstimmung eines Blues in der Musik. Kennst du das? November Blues? Ich schon. Die Ärzte sagen uns, dass der November Blues eine richtige medizinische Diagnose ist. Wenn es richtig dick kommt, dann heißt das Ganze saisonale Depression oder Winterdepression. Und ich habe gelernt, dass das mit dem Licht und unseren Hormonen zu tun hat. 10% der Bevölkerung sind im November im absoluten Stimmungstief. Wir können ja mal abzählen, ne? Was passiert da? Der Stimmungskiller unter den Hormonen ist Melatonin. Das wird in höheren Dosen ausgeschüttet und unsere Seele sagt dann, das mag ich nicht. Und wir fühlen uns müde, uns fehlt die Energie, wir können uns nicht gut konzentrieren. Aber wir sind diesem November Blues nicht kampflos ausgeliefert. Es gibt das erste Mittel, was ich dagegen hier sage, ist den meisten von uns bekannt. Chocolate is the answer. Schokolade ist die Antwort. Also es stimmt schon irgendwie, ne? Denn Schokolade versorgt uns wie Bananen und Nüsse mit dem Gegengift gegen das Melatonin. Und zwar mit dem Glückshormon Serotonin. Ja? Also Schokolade ist die Lösung. Allerdings natürlich mit den bekannten Nebenwirkungen, denn das macht dick und auf Dauer und bei entsprechendem Konsum kriegt man vielleicht Diabetes. Eigentlich hätte ich mir heute Morgen eine ganze Tafel Schokolade mitnehmen sollen auf die Fahrt, denn es hat durchgehend genieselt. Und ich glaube, ich hätte sie ganz verputzt. Was hilft noch? Naja, klar, Licht hilft. Licht hilft wirklich. Vielleicht so eine Tageslichtlampe, die wir in dunklen Tagen anschalten, oder eine Kerze, die wir anzünden, ja. Vielleicht heute schon, aber am ersten Advent auf jeden Fall. Dann hilft es auf jeden Fall rauszugehen, selbst bei so einem Regenwetter, trüben Wetter wie heute. Selbst ein völlig verhangener Novembertag lässt mehr Licht durch die Wolken als die beste Lampe. Also was hilft gegen Novemberblues? Raus ans Licht, raus an die frische Luft und dann am besten gleich etwas bewegen, spazieren gehen, joggen, Radfahren. Das heitert auf, Licht und Bewegung und schon steigt die Stimmung etwas. Und noch etwas hilft. Dankbarkeit hilft. Es hilft, sich jeden Tag klarzumachen, vielleicht sogar aufzuschreiben. Vorhin habe ich in irgendeiner WhatsApp bei mir gelesen, da führt eine Schwester aus der Gemeinde so ein Danktagebuch. Ja, sowas kann man machen. Aufzuschreiben, was trotz einem Novemberblues hilft und gut läuft und wofür man dankbar ist. Ich meine das noch nicht unbedingt christlich. Ne, Christen würden sagen, sie danken Gott. Aber auch wenn du den christlichen Glauben nicht teilst, kennst du doch auch das Gefühl von Dankbarkeit. Etwas wird uns geschenkt, Gutes wird uns zuteil, das ist mehr, als wir verdient hätten. Und unsere Seele reagiert mit Dankbarkeit, wem auch immer gegenüber. Dankbarkeit hebt die Stimmung. Ich habe vorhin gesagt, ich war 13 Jahre lang im Dienst im Ostteil, in den neuen Bundesländern, in Sachsen-Anhalt und dann auch in Sachsen. Ich bin in diesen Tagen, nun ist das schon wieder ein paar Tage her, ne, dankbar für den 9. November zum Beispiel. Denen dankbar, die vor 32 Jahren auf die Straße gegangen sind, für das Wunder einer gewaltlosen, friedlichen Revolution. Ich bin dankbar für das Zusammenwachsen von Ost und West. Ich habe es ja nur auch ein Stück weit so die Menschen da, die unterschiedlichen Mentalitäten kennengelernt. Ich bin wirklich dankbar, als Rheinländer 13 Jahre in den neuen Bundesländern erlebt zu haben. Ich bin dankbar, gelernt zu haben von ihren Lebenserfahrungen und von deren Leben zu hören, dass so bis 1989 so ganz anders verlief als hier bei uns im Westen. Ich bin dankbar zu sehen, wie schön da alles geworden ist, wie sie die Städte aufgebaut haben, was ich sonst mit einer Mauer nie hätte entdecken können. Natürlich weiß ich, vieles war und ist auch schwierig, manches enttäuschend, einiges ärgerlich. Aber ich glaube, wir haben als Deutsche gerade im November da auch Grund, uns zu freuen. Und das hebt die Stimmung. Dann noch ein bisschen Schokolade essen, wird's noch besser. Ich glaube, dass Gott uns manchmal auch so ganz praktische Hilfen gibt, mit dem Leben besser klarzukommen, das zu meistern, und das können wir dann genießen. Und dann auch das Licht, die Bewegung und die Dankbarkeit. Alles hat irgendwie dann doch mit Gott zu tun, der das Beste für uns will. Aber das, was ich jetzt erwähnt habe, ist ja noch nicht tief genug. Der November hat ja nicht nur diesen Blues, der mit Wetter und Stimmung zu tun hat. Der November hat noch weit mehr zu bieten. Manchmal steigen auch so tiefere Gefühle in uns hoch. Da sind, wir haben das gehört, im November auch die Gänge zum Friedhof, an Allerheiligen, ganz zu Beginn des Monats, katholischer Feiertag. Am Volkstrauertag, wo wir der toten, gefallenen Soldaten und der Zivilisten in den Weltkriegen gedenken. Und am Ewigkeitssonntag, den evangelischen Feiertag, das evangelische Pendant zu Allerheiligen, wo wir unserer Verstorbenen gedenken. Und wo wir dann spüren, hey, wir sind zerbrechlich, vergänglich, und ich habe mit sehr viel Interesse das vorhin verfolgt, als Marco da diese Namen verlesen haben. 100 Jahre ist jemand geworden. Eine Schwester, die ich erlebt habe, die ist 106 geworden, also die war noch ein bisschen mehr. Aber unglaublich, ja. Eine Schwester ist 61 geworden. Ja, wir spüren, dass da so zerbrechlich, 61, das ist ja noch ein Jahr jünger, als ich jetzt bin. Das sind Sorgen und Ängste in uns, was wohl aus unserem Leben wird, in dieser düsteren, immer düstereren werdenden Welt. Da ziehen uns Dinge nach unten. Und ich meine jetzt nicht so gröbere seelische Verstimmungen, die nach ärztlicher Hilfe schreien, auch nicht Panikattacken und nicht Phobien und nicht Belastungsstörungen und Depressionen. Ich spreche vom November-Blues der Seele, der an alle Gesunden, der alle Gesunden überfallen kann, so zwischendurch mal, ne? Wo wir vielleicht alle irgendwie mal betroffen sind. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard nannte das den Schwindel, der uns ereilt, wenn wir in den Abgrund schauen. Da geht's nicht um einen Mangel an Glückshormonen, da geht's um unsere Seele, hier, um unser Herz. Also Lebenslagen, Lebensfragen, die uns da existenziell betreffen und die so novembergrau sind. Ich selbst denke an sehr verschiedene Dinge, etwa an meinen alleinstehenden 89-jährigen Vater. Der lebt in Gronau an der holländischen Grenze. Der ist zwar Gott sei Dank im Kopf noch ganz klar, er ist zufrieden und dankbar, aber er wird auch immer zerbrechlicher. Die Kräfte lassen nach, das Treppesteigen fällt ihm zunehmend schwer. Das Autofahren geht fast nicht mehr, das ist fast kriminell. Und wir fragen uns, wie lange das noch geht. Oder wie lange uns mein Papa überhaupt noch geschenkt ist. Wie wird das werden ohne ihn? Wie ist das, wenn plötzlich ein Anruf von seinem Ableben kommt? Wie werden wir mit der Beerdigung und Wohnungsauflösung fertig werden? Und dann merken wir, dass auch unsere körperlichen Kräfte weniger werden. Wie wird es in ein paar Jahren mit uns sein? Also ich merke das auch schon, dass ich nicht mehr so rumpacken kann wie ein 30-Jähriger. Ja? Ich staune immer noch über meine Frau, die schafft das noch. Und wir haben in Süddeutschland da so ein Haus, da sägt sie Bäume weg wie nix. Da kann ich nicht mehr. Ja. Dann erleben wir zurzeit als Großeltern das Aufwachsen unserer Enkeltochter, die ist ein halbes Jahr alt. Die krabbelt rum und wir kriegen ihre Entwicklung hautnah mit, durch Bilder und Videos per WhatsApp. Eileen ist ein toller, süßer, kleiner Brummer. Aber was wird aus ihr werden? Wird sie sich gesund entwickeln? Wird sie klarkommen? Was wird ihr in dieser Welt zugemutet werden, wenn wir als Opa und Oma schon im Himmel sind? Wie wird es sein, wenn sie so alt sein wird wie wir jetzt? So in 60 oder 65 Jahren, im Jahr 2080. Welche Entscheidungen wird sie treffen? Wird sie Jesus kennenlernen und mit ihm leben? Wird sie ihr Leben gut meistern? Werde ich ihr ein guter Opa sein? Und ihr, solange ich lebe, noch ein paar bedeutsame Werte mitgeben können? Dann denke ich an meine Arbeit als Pastor. Da bin ich ja sozusagen schon auch im Herbst meiner Dienstzeit angekommen, auf der letzten Wegstrecke zur Rente. Ja. Da brauche ich viel Schokolade. Auch wenn ich gar nicht so viel davon essen darf. Auch der Beruf fordert mich. Da gibt es so viele Herausforderungen heute. Und ich muss mich bewähren. Da kommt eine Prüfung nach der anderen. Manchmal auch die Frage, bin ich gut genug? Schaffe ich das? Was kann ich schon bewirken? Gibt's gute Früchte? Und dann die heutige turbulente Welt mit ihren kleinen, großen Katastrophen, mit den gar nicht so rosigen Zukunftsaussichten. Da muss man sich schon durchwursteln, gucken, dass man mehr oder weniger zurechtkommt. Was kommt auf uns zu in 5, 10 oder vielleicht noch 20 Jahren? Werden wir dann noch im Frieden leben? Hat uns die Klimakatastrophe dann schon überrollt? Wie hell oder wie düster wird es in ein paar Jahren sein? Werden wir als Einzelne, als Familie, als Freunde, als Stadt und als Land heil durchkommen? Das sind doch existenzielle Fragen, die vielleicht gerade im November in uns hochsteigen. November Blues. Das alles sage ich, als könnte es passieren, noch ist es ein Könnte. Aber wie viele Leute erleben das bereits als ihre Wirklichkeit, den Körper, der seinen Dienst nicht so tut, wie man will, den geliebten Menschen, der mir abhanden gekommen ist, die Überforderung, derer ich nicht Herr wäre und. Und dann passiert's, dann zieht in uns ein dieser Blues, eine Mischung aus Sorge und Angst, aus Bangen und Hoffen. Und wir spüren dann mehr als sonst, wir sind dem vielem gegenüber machtlos, ausgeliefert, unsicher. Ich möchte als Christ zwei Anregungen geben, wie wir damit umgehen können. Keine Sorge, jetzt kommt nichts mehr mit Schokolade. Und jetzt kommen aber auch keine schnellen, frommen Tipps, keine platten Phrasen versprochen. Die erste Anregung ist die: Mich hat beim Nachdenken bewegt, dass die Menschen, denen wir die großen Texte, die großen alten Texte in der Bibel verdanken, das alles auch kennen. Sie kennen das. Und offenbar bedeutet ihr Glaube nicht, dass sie diese Novemberstimmungen einfach mal so wegstecken oder verdrängen oder verscheuchen. Etwa so in der Art, wenn du nur richtig glaubst, dann wird das alles gut. Und in deiner Seele ist dann immer Juli oder Mai oder was weiß ich. So funktioniert das nicht. Die Frommen von damals haben uns auch nicht so ein paar Tipps hinterlassen, so ein paar Ratschläge und Appelle. Sie nehmen uns vielmehr hinein in ihr Erleben. Sie lassen uns teilhaben an dem, was sie fühlen und denken. Vor allem die Psalmen erzählen vom November ihrer Seele. Oh ja, die Menschen kennen das. Sie waren da, wo wir in unseren Sorgen und Ängsten auch sind. Und sie haben Worte dafür, starke Worte, poetische Worte, kraftvolle Ausdrücke dafür, wie es ist, wenn es dunkel wird in uns. Ihr Geschenk an uns heute sind diese Worte. Manchmal können sie es besser sagen, als wir es sagen könnten. Vor Gott, an dem sie trotz allem mit einer gewissen Sturheit festhalten, sprechen sie aus, was in ihnen los ist. Vielleicht ist das Erste, was uns der Glaube da schenkt, Worte für das, was wir durchmachen in den Novembertagen unseres Lebens, Worte, die wir ausleihen können bei diesen alten Frommen. Da betet einer: Ich gehe krumm und sehr gebückt, den ganzen Tag gehe ich traurig herum. Oder eine klagt: Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen, ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Meine Seele erbebt, meine Kraft hat mich verlassen und das Licht meiner Augen ist dahin. Und ein anderer fasst es in Bilder des Schreckens: Das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Und Gott scheint da nicht wie die Feuerwehr sofort und schnell zu helfen. Da geht's dann weiter: Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange warten muss auf meinen Gott. Lange warten muss auf meinen Gott. Kennt ihr das? Und doch hören sie nicht auf. Und doch hören sie nicht auf, Gott anzurufen und um Hilfe zu bitten. Dennoch, trotz allem halten sie an Gott fest. In vielen dieser Gebete, ihr müsst die Psalmen da mal lesen, gibt es mittendrin so einen Umschwung, eine Wende. Das Klagen geht nicht durch bis zum Ende des Textes, des Gebetes. Es ändert sich dazwischen drin was. Da ruft einer ganz unerwartet: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Und eine spricht aus, was sie trotz allem hält: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Was ist da los? Was ist das für ein Umschwung? Ist es eine dramatische Wende zum Guten? Sind für diese Menschen die Sorgen mit einmal plötzlich alle verschwunden? Hat Gott ein Wunder getan? Nein. Kommen den Leuten spontan heitere Gefühle? Haben diese Menschen einfach jetzt mehr Distanz zu den Problemen des Lebens und stattdessen nun ein fröhliches Lied auf den Lippen? Nein. Ist es ein Wandel zu großer persönlicher Stärke und Zuversicht? Haben diese Menschen erkannt, dass sie genug drauf haben, um der Probleme selbst Herr zu werden? Nein. Was ist das für eine dramatische Wende, für einen Umschwung und Wandel? Was haben Menschen erlebt, in deren Leben Gott getreten ist? Sie haben doch dasselbe Leben und es ist doch keineswegs leichter als für andere. Da kommt meine zweite Anregung, die ich gerne weitergeben möchte. Und diese Anregung klingt erstmal ganz nüchtern, banal fast. Es geht nicht darum, dass Gott da kommt und mit einmal schnell alles aufräumt und alles aus dem Weg schafft, was schwer und mühsam wäre im Leben. Auch mit Gott altern wir, sorgen wir uns um unsere Lieben, stehen wir unter Leistungsdruck, müssen wir die politischen Verhältnisse bewältigen und werden von Schokolade eher zu dick. Auch mit Gott macht da vieles im Leben unserer Seele Mühe. Auch Menschen, die sich Gott anvertrauen, kennen den Schmerz und die Mühsal des Novemberblues. Und zuerst ist ihnen zu sagen: Das ist normal. Du musst das nicht in den Griff kriegen. Du musst nicht mit deiner letzten Kraft deinen Seelenhaushalt in Ordnung bringen. Du musst nicht so tun, als gäbe es ein Leben ohne Blues, ohne Sorgen, ohne Angst. Diesen Kampf kannst du aufgeben. Deine Aufgabe ist es nicht, mit letzter Anstrengung ein angstfreies Leben zu führen. Was passiert nämlich, wenn da einer zu uns sagt: Hey, als Christ musst du dich doch nicht fürchten? Was passiert, wenn wir uns selbst Vorwürfe machen? Würdest du nur glauben, dann wärst du nicht so am Boden. Nein, wir Christen hören auf Jesus. Aber Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Es ist so, als sagt er, es bleibt so, es gehört dazu zum Leben. Da habt ihr Angst. Wie gut, dass das gesagt wird. Denn was passiert, wenn einem Ängstlichen gesagt wird, er dürfe, könne, solle, ja müsse doch mit seinem christlichen Glauben bitteschön die Sorge und Angst überwinden? Was passiert? Er wird sich noch mehr fürchten. Denn nun wird ihm klar, dass er nicht mal in seiner Beziehung zu Gott gut genug ist. So nüchtern kommt diese zweite Anregung daher. In der Welt habt ihr Angst. Vielleicht redest du dir ein, ich bin nicht okay, wenn ich mich fürchte. Aber bei Gott ist es okay, nicht okay zu sein. Bei Gott ist es okay, nicht okay zu sein. Toller Trost, ja? Die Verhältnisse bleiben schwierig. Die Seele drin scheint sich auch nicht zu erholen. Ihr Christen habt ja wirklich was zu bieten. Was soll das denn bitte schön? Was kann uns denn da im Novemberblues aufrichten? Ich möchte euch die Geschichte von einem Vater erzählen, der mit seinen beiden kleinen Töchtern, 2 und 3 Jahre alt, im Schwimmbad ist. Die größere, 3 Jahre, sitzt am Beckenrand und auch die kleinere, 2 Jahre, steht am Rand. Abwechselnd sollen sie reinspringen und Papa im Wasser lockt die Kleine. Komm, sagt er, spring, Papa fängt dich. In dem Moment aber, in dem die größere noch überlebt, rutscht die Schwester vom Rand ins Wasser und geht sofort unter. Der Vater wirbelt herum und fängt sie auf. Das Mädchen ist so erschrocken, schluchzend ruft sie, ich bin untergegangen, ich bin ertrunken. Unter Tränen, ich hatte solche Angst. Der Vater sagt zu ihr, nein, du bist nicht ertrunken. Ich war doch die ganze Zeit da. Ich habe aufgepasst, dass dir nichts geschieht. Und deshalb erzählen wir nachher der Mama auch nichts. Der Vater weiß, was seine kleine Tochter nicht wusste. Sie war zu keinem Moment in Gefahr. Sie war absolut sicher. Denn ihr Vater war bei ihr die ganze Zeit. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Egal, wie es um uns herum aussieht, egal, wie es in uns aussieht, der Vater ist da die ganze Zeit. Er lässt uns nicht aus den Augen. Er bringt uns heil durch. Christlicher Glaube ist nicht, du darfst dich nicht fürchten oder sorgen. Christlicher Glaube ist nicht, mit Gott gibt es nur Sonnenschein. Christlicher Glaube ist, der Vater ist da, immer. Und was auch geschieht, er lässt dich nicht im Stich und er bringt dich durch das alles hier durch. Dir kann alles Mögliche zustoßen, aber du selbst wirst nicht untergehen, nicht ertrinken. Auch wenn du mit dem Beter des Psalms rufst, das Wasser steht mir bis zum Hals. Denn wenn es etwas gibt, das stark genug ist, durch die Wolken durchzudringen und in unsere Novemberseele hineinzustrahlen, dann ist es das, der Vater ist da, immer, vertrau dich ihm an. In einem Song der Rockgruppe Welch die Arms heißt es, hier, in diesem Heiligtum, da finden wir Schutz und Frieden. Hier sind wir sicher, haben Schutz und Frieden. Und der das sagt, sagt auch, ich kenne das alles, den Schmerz und die Furcht. Aber glaube mir, hier in diesem Heiligtum, da bist du geborgen, hast du Schutz und Frieden. Noch einmal, Christen versprechen nicht das Schlaraffenland. In der Welt habt ihr Angst, das glauben sie, weil Jesus es sagt. Außen und innen kann es hart werden, jawohl. Aber sie sagen, wir haben unser umkämpftes Leben in Gottes Hand gelegt und nun vertrauen wir immer und immer wieder darauf. Manchmal ist es dann wie ein sonniger Morgen im Mai, mitten im November, wenn Gott uns zu verstehen gibt, ich bin da, ich lass dich nicht, nichts kann dich von mir scheiden. Ich pass auf, ich bring dich heil durch, am Ende muss es gut werden. Manchmal müssen wir uns erinnern, an einem finsteren Novemberabend zu Hause eine Kerze anzuzünden und dabei sagen, vielleicht ist das eine gute Übung, könnt ihr mal probieren, Gott ist hier, nah bei mir. Versucht's. Manchmal brauchen wir auch einander, um es uns gegenseitig zu sagen, es ist okay, nicht okay zu sein. Das ist Gemeinde, Kirche. Menschen, die einander erinnern, dass es einen Halt gibt im Haltlosen. Manchmal brauchen wir einfach dann auch Schokolade. Vor allem aber diese Erinnerung, Jesus sagt es so, in der Welt habt ihr Angst und ich habe die Welt überwunden. Oder in einem alten Gebet, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ich will dir hier nichts verkaufen, ich will dich nicht von einer überlegenen Religion überzeugen, ich sammle auch keine Schäfchen. Aber ich kann es auch nicht für mich behalten, dass es das gibt. Halt und Zuversicht im November Blues. Das möchte ich euch gerne mitgeben und wünschen. Gott, der als ein verlässlicher Vater auf uns achtet und aufpasst und der sich so sehr wünscht, dass wir uns ihm in allen Lagen anvertrauen. Amen.